Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das wir heute als Predigttext hören dürfen, ist das Evangelium für den Himmelfahrtstag. Aus dem Lukas-Evangelium hören wir aus dem 24. Kapitel die Verse 50 bis 53. Jesus Christus führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, du schenkst uns dieses Wort von deiner Himmelfahrt. Du schenkst uns diese Verse aus dem Lukas-Evangelium und wir wollen dich bitten, dass du sie in Verbindung mit unserem Leben bringst, dass wir erkennen, was diese Worte für uns zu bedeuten haben. So schenke du uns für diese Predigt deinen guten Heiligen Geist, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, Predigten haben manchmal ganz unterschiedliche Absichten. Es gibt Predigten, die wollen eher trösten. Denken wir zum Beispiel an Trauerpredigten. Es gibt Predigten, die wollen eher uns etwas lehren. Wir haben jetzt gerade eine Einheit hinter uns, wo wir Glauben lernen wollten an Männern der Bibel. Es gibt Predigten, die uns ganz stark auffordern, etwas zu tun, die uns neu in die Buße führen, die Bußpredigten. Diese Predigt will nichts von all diesen Dingen. Diese Predigt will eines vor allen Dingen. Sie will dein Leben neu in Verbindung mit Jesus Christus bringen. Dein Leben in Verbindung neu mit Jesus Christus bringen. Das sind 5 Punkte, die ich uns mitgebracht habe aus diesem Predigttext, an denen das gelingen soll, dein Leben neu in Verbindung mit unserem Herrn zu stellen und zu führen. Erstens, Jesus führt dich. Zweitens, Jesus segnet dich. Drittens, Jesus herrscht über dich. Viertens, Jesus wird von dir angebetet. Und fünftens, Jesus schenkt dir Freude. Das Erste, Jesus führt dich. Wir lesen hier im Predigttext im Vers 50. Jesus aber führte sie hinaus bis nach Bethanien. Die Jünger, die haben zeitlebens der Führung des Herrn bedurft. Es ging schon los bei ihrer Berufung, wo er sie einen neuen Weg führte. Das war dann so, als er sie durch Galiläa und Judäa geführt hatte bis nach Jerusalem. Und auch nach seiner Auferstehung hier führt er sie wieder. Er führt sie nach Bethanien, Richtung Osten, nicht nach Emmaus, in den Westen, nicht in den Süden, nicht in den Norden. Nein, der Herr führt sie dorthin, wo sie ihren Platz haben. Und auch über seine Himmelfahrt hinaus führt er sie im Heiligen Geist. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, erfahren wir immer wieder von den Führungen, die der Herr den Jüngern geschenkt hat. Der Herr hat einen Plan mit dem Leben eines jeden Jüngern gehabt und er führt sie, diesen Plan zu erfüllen. Jesus führt die Jünger. Aber Jesus führt nicht nur die Jünger, sondern er führt auch dich. Wir haben eben den Psalm gehört, den Psalm 23. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er führet mich zu den wunderbaren Wassern, so haben wir das eben in diesem tollen Psalm von David gehört. wir werden auch von Jesus geführt. Jesus hat für jeden von uns, wie für die Jünger, auch einen Plan für unser Leben. Und er führt uns auf diesem Weg, diesen Plan zu erfüllen. Jesus hat einen Masterplan für dein und für mein Leben. Wir lesen das in Epheser 2, da heißt es, wir sind sein Werk, also wir sind von ihm geschaffen. Wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Damit wir darin wandeln sollen. Gott hat alles vorbereitet, schon vor Anbeginn der Zeit, auch für dein und mein Leben, alles das, was wir tun sollen. Und er führt uns immer wieder, damit wir diesen Masterplan erfüllen. Das Problem ist nur, dass wir immer wieder ungehorsam sind und das nicht annehmen, diese Führungen unseres Gottes. Gott hat Aufgaben für uns, hat Werke für uns, hat einen Weg für uns. Und wir sind geheißen, als Nachfolger Jesu, diesen Weg anzunehmen und dieser Führung zu folgen. Denn das lässt Gott uns in seiner Liebe und Großzügigkeit frei. Er zwingt uns nicht in die Führung hinein. Er setzt uns nicht das Leben so eng, dass wir gar keine andere Wahl hätten. Manchmal wäre das besser, gerade auch für mein Leben. Nein, er lässt uns die Freiheit und wir können immer wieder selber entscheiden. Aber die Bibel rät uns immer wieder, um ein erfülltes, um ein richtiges Leben zu führen, ist es wichtig, die Führungen Gottes anzunehmen. Und du wirst wie ich auch von Gott geführt. Und es ist an uns, diese Führungen anzunehmen. Jetzt fragst du vielleicht, wo erkenne ich das denn dran, wie ich geführt werde und wohin? Die Jünger haben es ja einfach. Da ist der Herr leibhaftig anwesend und er weist denen den Weg. Nun, wir haben auch etwas gekriegt, wodurch wir geführt werden. Das heilige und lebendige Wort unseres Gottes, die Bibel. Und dadurch führt er uns. Da kriegen wir immer wieder genau gesagt, was richtig und was falsch ist. Und er hat uns das Gebet geschenkt, wo wir mit ihm sprechen können, ganz so, wie auch die Jünger mit dem Herrn sprechen konnten. Und das Tolle ist, dass der Herr immer wieder Antworten gibt. Und dass er immer wieder klare Führungen schenkt. Ich muss das sagen, für mein Leben, ich habe das immer wieder klar erkannt. Ich habe die nur nicht immer wieder annehmen können, weil die ganz häufig nicht in meinen Plan gepasst haben, so wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Dann habe ich mich gesperrt und so gestellt, als ob der Herr nicht gesprochen hätte und in Wirklichkeit hat er längst schon alles gesagt gehabt. Der Herr führt dich auch heute noch durch sein Wort. Und er zeigt dir auch deutlich, was für dich dran ist. Die Frage ist nur, ob wir gehorsam sind. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen, auch von einem Mann, der seine Führung erfährt und der ungehorsam ist. Es ist ein Mann in einem Gebetskreis und er betet ganz inbrünstig in der Gebetsgemeinschaft zu Gott, Herr, du siehst mich, wie ich hier bin, schenk mir bitte eine Aufgabe, was ich demnächst in der Gemeinde tun soll. In der nächsten Woche trifft sich der Gebetskreis wieder und der Herr, dieser Mann betet wieder dasselbe Gebet, Herr, du siehst mich, wie ich hier bin, schenk mir bitte meine Aufgabe, die ich haben soll in der Gemeinde. Der Pastor, der auch in diesem Gebetskreis ist, der in der ganzen Woche zuvor sich beschäftigt hatte mit dem schlechten Zustand der Beschulung in der Kirche, der sagt, ja, das ist eine Führung Gottes, geht zu dem Mann hin und sagt nach dem Gebetskreis, lieber Mann, wir haben ein großes Problem, unsere ganze Beschulung muss renoviert werden, können sich darum nicht kümmern. Wieder eine Woche später betet dieser Mann im Gebetskreis, Herr, du siehst mich, wie ich hier bin, gib mir eine Aufgabe, aber bitte nicht das mit der Beschulung in unserer Gemeinde. So ist das manchmal, liebe Brüder und Schwestern. Da bitten wir Gott um etwas, der sagt uns was, aber das passt so vermeintlich nicht in unseren Plan. Das haben wir gar nicht am Schild, das haben wir gar nicht auf unserem Schirm. Und es wird ganz etwas anderes mit unserem Leben durch die Führung Jesu, als wir es uns gemacht hätten, wenn wir es führen könnten. Aber es ist da jemand anderes, der uns führt, der dich führt und der mich führt. Jesus führt dich. Ein zweites, Jesus segnet dich. Wir lesen hier, und er hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Das Letzte, was Jesus tut, bevor er zum Vater fährt, auffährt in den Himmel, ist, dass er die Seinen segnet. Jesus segnet die Jünger. Und es ist etwas, was Jesus zu seinen Lebzeiten hier auf Erden immer wieder getan hat, dass er Menschen gesegnet hat, dass er die Kinder gesegnet hat, dass er die Kranken gesegnet hat, dass er seine Jünger gesegnet hat. Und es ist auch das, was Jesus hier als Letztes auf Erden tut, dass er segnet. Und es ist auch das, was er bis zum heutigen Tag immer wieder tut. Er segnet Menschen. Jesus segnet Menschen. Und der Segen, der lässt sich unterteilen in zwei unterschiedliche Teile. In einen allgemeinen Teil und in einen speziellen Teil. Den allgemeinen Teil des Segen Gottes, den erfahren alle Menschen. Also zum Beispiel das tolle Wetter, was wir heute am 1. Mai genießen dürfen. Das schenkt Gott ja nicht nur uns, die wir zu ihm gehören als seinen Nachfolger. Das schenkt auch den Menschen, die gar nichts von ihm wissen wollen, die ihn ablehnen. Das schenkt er den Christiwell-Besuchern wie den Gegnern des Christiwells. Wir lesen in Matthäus 5 in der Bergpredigt, der Herr lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte wie Ungerechte. Das haben Sie alle vielleicht auch schon erlebt in Ihrem Umfeld, dass Sie sich gefragt haben, wie kann das eigentlich sein? Ich gehe so treu mit dem Herrn so viele Jahre und Jahrzehnte, aber bei meinem Nachbarn, der von ihm überhaupt nichts wissen will, der nie sonntags in den Gottesdienst kommt, bei dem fluckt alles so, da läuft es in der Familie, der Beruf ist alles tipptopp und bei bester Gesundheit. Das ist der allgemeine Segen, den kriegen alle Menschen. Und da brauchen wir nicht traurig zu sein, wenn wir vermeintlich mal so ein bisschen weniger kriegen als die Menschen, mit denen wir leben. Denn es gibt neben dem allgemeinen Segen, den alle Menschen kriegen, den speziellen Segen. Den speziellen Segen. Das ist auch das, was die Jünger hier kriegen. Das ist etwas ganz Spezielles, dass der Herr ihnen die Hände auflegt und ihnen den Segen zuspricht. Das ist eine Kraft. Das ist eine Macht. Das ist ein Schutz, den exklusiv nur diejenigen bekommen, die sich unters Kreuz stellen und die dem Mann vom Kreuz nachfolgen. Das Wort segnen, es kommt vom lateinischen signare. Und signare heißt das Zeichen des Kreuzes über einem schlagen. Das Zeichen des Kreuzes über einem schlagen. Und die Menschen, die sich unters Kreuz stellen, die dürfen immer wieder wissen, dass sie in besonderer Weise gesegnet werden und gesegnet sind. Viel mehr gesegnet sind als mit diesem allgemeinen Segen, der allen Menschen gegeben. Diesen speziellen Segen, den die Jünger hier bekommen, diesen speziellen Segen, den gibt unser Herr Jesus Christus auch dir immer und immer wieder. Jetzt werden Sie auch vielleicht wieder fragen, ja, wo kriege ich denn diesen speziellen Segen? Da habe ich ja schon Interesse dran, übrigens, da sind Sie nicht alleine mit. Wenn Kirche heute irgendwo angefragt wird, so in der breiten Öffentlichkeit, dann gerade dann, wenn es um diesen speziellen Segen geht. Also wenn Leute heiraten wollen, die sind dann schon 20 Jahre manchmal nicht in der Kirche, aber dann auf einmal denken die, oh, an diesem wichtigen Punkt, da brauchen wir doch noch den Segen. Oder wenn ein Kindchen geboren wird, die wissen kaum, was Taufe ist. Wenn man die fragt, warum lassen sie denn dieses Kind taufen? Ja, mit der Segen Gottes auf ihm liegt. Das ist ein ganz tiefes Gespür, dass es dann auch mehr gibt, als dieses, was ein Arzt machen kann oder was die Lebensversicherung bietet. Dass es den Segen Gottes, dieses Spezielle gibt. Aber das kann eben nur der bekommen, der unterm Kreuz steht. Und wenn wir nun unterm Kreuz stehen, dann dürfen wir wissen, dass es drei Orte gibt, an denen wir diesen Segen in besonderer Weise bekommen können als Nachfolger Jesu Christi. Das ist das Gebet, das ist die Bibel und das ist der Gottesdienst. Wir dürfen immer wieder im Gebet Gott ganz konkret bitten um diesen speziellen Segen. Ganz so wie Jakob das getan hat am Jabok, wo er da gerufen hat, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Wir dürfen Gott ganz konkret bitten um diesen speziellen Segen, wenn wir ihm nachfolgen, dass er uns gibt. Wir können aber auch immer wieder in der Bibel lesen und im Lesen der Beschäftigung mit dem heiligen und lebendigen Wort werden wir immer wieder gesegnet werden. Wir lesen das im Psalm 1. Die eben studieren im Wort Gottes, die sinnen über dem Gesetz des Herrn, die sind wie Bäume, die gepflanzt sind, an den Wasserbächen, die Frucht bringen. Das ist der spezielle Segen, den wir bekommen, wenn wir im Wort lesen, das Wort, das ja unser Herr Jesus Christus selber ist. Und wir kriegen natürlich diesen Segen Gottes im Gottesdienst.
Ich muss mir keine Talismänner irgendwo hinhängen, irgendwelche Pfennige aufheben oder Hufeisen da irgendwo an die Wand nageln. Das bringt überhaupt nichts. Da ist kein Segen drin, das ist nur Scharlatanerie. Wenn ich wirklich Segen haben möchte, dann muss ich in den Gottesdienst gehen, wo Gott im Heiligen Geist anwesend ist, wo das Wort klar verkündigt wird und wo mir am Ende des Gottesdienstes das auch tatsächlich zugesprochen wird, wo ich richtig gesegnet werde. Es ist dann zwar nur ein sündiger Pastor, der es tut, aber durch diesen Pastor wirkt der Herr. Das ist was Wunderbares. Da dürfen Sie sich gleich auch schon drauf freuen, auf den Ende des Gottesdienstes, nicht weil es dann um ist, weil der Herr sie dann segnet. Jesus Christus segnet dich, nicht nur allgemein mit all dem, was du sowieso schon hast, mit all dem, was er dir gegeben hat an Reichtum, Gesundheit und Familie, oder vielleicht auch nicht. Wenn du es nicht hast, oder auch wenn du es hast, du darfst dich vor allen Dingen darauf freuen. Heute nochmal wird der Herr dich segnen in diesem Gottesdienst. Er wird seinen heiligen Namen auf dich legen lassen. Jesus segnet dich. Ein drittes: Jesus Christus herrscht über dich. Wir lesen hier: Er hob die Hände auf sie und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Jesus Christus ist nicht im Nichts oder in irgendeinem Raum, wo er nicht irgendwie wirken könnte, enthoben von der Wirklichkeit hier. Nein, er ist über dieser Welt, liebe Brüder und Schwestern. Er thront im Himmel zu Rechten des Vaters. Und er sitzt da an der Schaltzentrale. An der Schaltzentrale, und ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, da wo er sitzt, mit dieser Erde zu machen, was er will. Und auch mit den Menschen, die hier sind, zu machen, was er will. Jesus Christus hat entschieden, dass du lebst und dass ich lebe. Er hat den Tag, die Minute, die Stunde gegeben, als wir in diese Welt gekommen sind. Und er wird auch entscheiden, wenn wir wieder von dieser Welt gehen. Er herrscht über diese Welt. Und er herrscht über den Leben, über das Leben und über den Tod. Und wir allesamt, die wir hier sind, wir sind nur seine Nachfolger. Wir sind nur Knechte dieses Herrn, der der König ist und im Regiment sitzt. Er herrscht über uns. Wenn man in der Bibel liest, so machen das die Autoren der Bibel immer wieder deutlich, den Psalm 23, den wir eben gelesen haben. Er ist der Hirte, wir sind nur seine Schafe. Die Schafe, die gehen schön hinterher, was der Hirte sagt. Oder Paulus, wenn der Paulus seine Briefe schreibt, wir haben eben den Philipperbrief gelesen, da spricht er immer wieder davon, dass Jesus der Herr ist und er nur ein Knecht. Das ist das Wort, das Paulus immer wieder gebraucht. Er ist Knecht, Knecht. Er hat nichts zu sagen, ein anderer ist der Herr. Jesus hat alles zu sagen. Das ist etwas, was uns nicht so gut gefällt. Also mit der Führung Jesu, das fanden wir, denke ich, ganz gut. Mit dem Segen finden wir ganz gut. Aber dass da ein anderer Herr ist, das ist zwar theologisch richtig, aber wenn wir ganz tief in uns hineinschauen, dann wollen wir doch selber diejenigen sein, die die Herren sind. So die letzte Entscheidung, die wollen wir doch immer wieder haben. Über unser Bankkonto, über die Dinge, wie wir mit unserem Nachbarn umgehen, ob ich dem einen vergebe oder nicht vergebe. Wir wollen immer wieder die Herren über unser Leben sein. Da bin ich nicht anders als ihr und sie. Aber es gibt einen anderen, der über uns herrscht. Nicht die Herrscher hier in dieser Welt, ein Bernsen, der hier im Rathaus sitzt oder der Chef auf deiner Arbeit oder am Kanzleramt, die Frau Merkel, das ist alles gar nichts. Das ist so ein bisschen irdische Macht. Schön, wenn das ein Mensch hat oder auch nicht. Die Herrschaft, von der ich hier spreche, das ist die Herrschaft, die über alles ist. Dieser Jesus Christus, der spricht ein Wort, dann ist diese Welt vernichtet. Der hat einen Plan mit dieser Welt. Diese Welt gehört ihm, ist sein Eigentum und alles, was hier drin ist, ist sein Eigentum. Ich bin sein Eigentum und du bist sein Eigentum. Und er ist der Herr über dich. So geht es auch im ersten Gebot los. Ich bin der Herr, dein Gott. Jesus Christus herrscht über dich. Das ist etwas gegen den, das habe ich eben schon gesagt, wir so ein Stück weit opponieren, uns auflehnen. Aber wenn ich da länger drüber nachdenke, dann werde ich ganz froh darüber, dass ich beherrscht werde, dass es da einen Herr gibt über mir. Einmal deshalb, weil ich weiß, dass dieser Herr mir in Liebe zugetan ist. Dieser Herr, der mich beherrscht, der hat mich so lieb, dass er am Kreuz von Golgatha für alle meine Schuld gestorben ist. Das ist kein ferner, zürnender Gott, der mich immer nur bringen muss. Nein, das ist der Gott, der für mich in Jesus Christus alles getan hat. Das etwas Wunderbares. Und es ist etwas Wunderbares und Entlastendes zu wissen, dass ich nicht Verantwortung trage für mein Leben. Ich muss einige Dinge hier entscheiden. Aber das Wesentliche, das macht doch alles der Herr. Ich brauche mir gar keine Gedanken darüber zu machen, wie lange ich lebe. Ich kann hier nichts verändern. Aber der mich liebende Gott in Jesus Christus hat es schon längst entschieden. Der trägt alle Verantwortung. Ich kann mich ganz zurücklegen. Ich kann all meine Sorgen, all mein Kummer auf ihn werfen. Weil er ja für mich sorgt. Weil ich ja sein Eigentum bin. Er beherrscht mich ja. Ich habe das vor einiger Zeit schon mal gesagt. Ich bin ja jetzt in einem anderen Verhältnis. Ich habe jetzt ein kleines Haus mit meiner Frau. Ich bin das erste Mal Eigentümer einer Wohnung. Jetzt muss ich mich auf einmal um alles selber kümmern. Ich bin so Herr des Hauses. Jetzt hatten wir vor einiger Zeit die Heizung kaputt. Da hat das Rohr geleckt. Da habe ich mir Sorgen gemacht. Wo geht es denn noch weiter? Haben wir da noch größeren Wasserschaden? Da musste ich mich um alles kümmern. In den 20 Jahren zuvor, als ich zur Miete gewohnt habe, wenn da irgendwas kaputt war, da habe ich immer nur den Vermieter angerufen und dann konnte der bezahlen, dann konnte der machen und tun. Da konnte ich mich ganz locker zurücklehnen. War es ja nicht mein Problem. Ich war zwar irgendwie mit konfrontiert, aber ein anderer kümmerte sich doch viel stärker darum, weil es sein Eigentum war. Und genauso ist das bei Jesus Christus. Der ist der Herr meines Lebens. Und da brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen, wirklich um die Dinge, die da sind. Er sitzt im Regiment und er kümmert sich schon darum. Das ist was ganz Wunderbares, das ist was ganz Entlastendes. Wie gesagt, manchmal opponiere ich so dagegen, da will ich selber der Herr sein. Aber wenn ich tiefer nachdenke und der Herr mir am Heiligen Geist die Erkenntnis schenkt, wie wunderbar das ist, dass er sich um mich kümmert, dann werde ich auch darüber ganz, ganz froh, dass er über mich herrscht. Und wenn ich das verstanden habe im Heiligen Geist und darüber froh geworden bin, dann fange ich an, ihn ganz neu anzubeten, ihn zu loben und zu preisen. Damit kommen wir zum vierten. Jesus wird von dir angebetet. Wir lesen das hier in den Versen 52 und 53. Sie aber, die Jünger, beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allzeit im Tempel und priesen Gott. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wenn das geschehen ist, dass man erfahren hat, dass der Herr einen führt, dass der Herr einen segnet, und dass dieser Herr nun im Himmel ist und alles regiert, da bleibt dann nur noch eins. Da kann man nur diesen Gott anbeten, ihn loben und preisen. Da kann man immer wieder sagen, danke Herr, ich lobe dich für all das, was du für mich bist. Für all das, was du mir gibst. Für all deine Herrlichkeit, für all deine Größe, für all deine Macht, für all deine Stärke. Das gehört dann automatisch dazu. Das ist dann nichts mehr, wozu man jemanden auffordern muss. Und nach dem Motto, ihr Christen müsst mehr loben. Wenn es so weit gekommen ist, dann ist es schon viel zu spät. Das muss etwas sein, was aus einem selber herauskommt. Meine Tochter, die muss ich morgens auffordern, putz dir die Zähne. Weil das ist nicht so, dass sie Spaß hat und das kommt nicht aus einem selber heraus. Aber das Lob Gottes, das muss selber aus einem herauskommen. Das darf nicht etwas Gefordertes sein, was man als Pflichtübung hat, sondern da muss das Herz von übergehen. Das geht gar nicht anders. Wir haben ja auch in unserer Liturgie diese wesentlichen Teile, wenn wir singen, Ehre sei Gott in der Höhe oder allein Gott in der Höhe sei er, wenn das versucht hier reinzubringen in die Liturgie. Und manches Mal singen wir das mit, da geht es mir nicht anders als Ihnen, so einfach so gedankenlos gehört eben mit dazu. Nein, eigentlich muss das sein, dass wir das freudigen Herzen singen, wirklich vollständig erfüllt, um diesem Gott die Ehre zu geben. Das gehört zum gesunden Christsein dazu, dass wir Gott loben und preisen und nicht nur im Gottesdienst. In unserer stillen Zeit, wenn wir mit Gott sprechen im Gebet oder wenn wir beim Autofahren sind und uns über Gott freuen, dass wir ihm die Ehre geben, ihn anbeten, wo immer wir stehen, dass wir diesen Gott loben und preisen. Und wenn wir verstanden haben, was dieser Gott in Jesus Christus für uns ist und was er für uns tut, dann geschieht das auch automatisch. Die Jugendlichen, die gucken heute eine Sendung, an der will ich das mal so ein bisschen illustrieren, wie sowas automatisch sein kann, diese Anbetung, eine Sendung, die kommt auf MTV, das ist dieser Musikkanal. Ich denke, die wenigsten von Ihnen werden den regelmäßig gucken. Und da gibt es eine Sendung, die heißt Pimp My Ride. Das heißt so viel, rüste mein Auto auf. Und da geht es darum, dass in Amerika, in Kalifornien, so ein Rap-Sänger ist, den die Jugendlichen kennen. Und der geht dann zu Leuten hin, die ganz, ganz alte Autos haben, die Schrott sind, die gar keinen Wert mehr haben. Die Autos holt er bei denen zu Hause ab, also die haben wirklich nicht mal mehr einen Dollar wert. Die holt er ab, bringt die in eine super Werkstatt und die machen das Auto vollkommen neu. Die erkennt man hinterher nicht mehr wieder. Und ein Auto, was vorher kein Dollar mehr wert war, hat hinterher manchmal einen Wert von über 100.000 Dollar. Und dann dauert das so 3-4 Wochen, das Auto ist in der Werkstatt und dann wird der Besitzer geholt und dann präsentiert man ihm dieses Auto. Und er sieht dann zum ersten Mal das Auto, nachdem dann er das abgegeben hat als Schrottkarre, und auf einmal ein wunderschönes neues Auto, was er hat. Und die Leute, die das erleben, die flippen total aus, wenn sie das Auto das erste Mal sehen. Die fallen diesem Sänger um den Hals und sagen, super, danke, danke, ach, wie prima. Und dann werden die hinterher nochmal interviewt, zwei Wochen später, und die sprudeln über vor Freude. Ja, weil sie so ein ganz komisches Auto geschenkt bekommen haben. Klar, würden wir uns auch darüber freuen, wenn uns einer so ein wunderbares Fahrzeug schenkt. Aber, liebe Brüder und Schwestern, das, was ich daran deutlich machen will, das, was uns Jesus Christus gibt und schenkt, das ist doch viel, 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 viel mehr. Der schenkt uns Segen, der schenkt uns Führung, der schenkt uns ewiges Leben. Da haben wir doch wirklich allen Grund, für den anzubeten und ihm immer wieder Danke zu sagen, uns zu bedanken für all das, was er uns gibt. Und wenn es in deinem Leben so ist, wie es bei mir manchmal auch ist, dass diese Anbetung Jesu zu kurz kommt, dann können wir nur eins machen. Da können wir hingehen und Gott als allererstes um seinen Heiligen Geist bitten, auf das er uns nochmal neu deutlich macht, was er für uns in Jesus getan hat. Weil wenn wir das verstanden haben, wird die Anbetung und das Loben und Danken Gottes automatische Folge sein. Wenn Sie merken jetzt in Ihrem Leben, oh, bei mir ist ein bisschen zu wenig Anbetung, ich muss mich jetzt noch mal mehr disziplinieren und jetzt jeden Tag 5 Minuten morgens, da muss ich jetzt anbeten. Fangen Sie erst gar nicht mit an, das ist nicht fruchtbar. Sie müssen einen Schritt vorher noch gehen. Sie müssen sagen, hey, ich muss mich füllen lassen von dem, was Gott für mich in Jesus Christus getan hat. Und dazu brauche ich den Geist Gottes und darum beten Sie dann. Und dann werden Sie auch in die Anbetung Jesu treten. In der Anbetung, die jeder hineinführt, der wirklich dem Herrn nachfolgt und erkennt, was er für ihn getan hat. Und wenn man dann in dieser Anbetung ist, wenn man wirklich Gott lobt und ihm dankbar ist für das, was er getan hat, dann geschieht ein letztes, dass Gott einem ganz neu Freude schenkt. Das lesen wir auch hier. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Große Freude müsste eigentlich fett gedruckt sein. Mit großer Freude und waren allzeit im Tempel und priesen Gott. Die Jünger sind froh. Die sind froh und glücklich. Die haben erfahren, dass der Herr Jesus Christus sie segnet, dass er sie führt, dass er ihr Herr ist, dass er im Himmel sitzt und dass er ihnen Bürgerrecht im Himmel gibt. Das ist ein Adel, der ist mit nichts zu vergleichen. Da gibt es nichts auf dieser Welt, was damit letztlich mit kann, mit dem Bürgerrecht im Himmel, das wir kriegen von dem, der schon den Himmel gefahren ist. Sie erinnern sich sicherlich, die Jünger, wo sie hier dann glücklich werden, an die Worte, die Jesus zu ihnen gesagt hat, Johannes 12, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. Das ist der Wochenspruch, das ist der Tagspruch für diesen Himmelfahrtstag. Dass Jesus Christus den Seinen zugesagt, nicht nur, dass er in den Himmel fahren wird und sie bleiben dann irgendwo, nein, er fährt in den Himmel und wird die Seinen nachholen. Er schenkt ihnen Bürgerrecht im Himmel. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Bürgerrecht haben wir alle auch, wenn wir Jesus Christus als Herrn bezeugen. Wenn er der Herr über unser Leben ist und wir bezeugen, dass er der König und Herrscher dieser Welt ist, dann haben wir auch dieses Bürgerrecht. Dann dürfen auch wir wissen, dass der Herr für uns eine Wohnung bereithält im himmlischen Jerusalem. Wir wollen auf unsere Orgel, das sind ja so einige Motive, die sollen das himmlische Jerusalem darstellen. Und der Klang der Orgel, die so wunderbar ist, das soll auch, das war damals bei dem Orgelbauer der Hintergrund, das soll ein Stück weit das vorwegnehmen, wie wunderbar die Klänge eines Tages im himmlischen Jerusalem sind. Diese Orgel, so wunderbar die ist, kann auch nicht im Entferntesten das repräsentieren, was uns tatsächlich im himmlischen Jerusalem erwartet. An einem Platz, in dem wir Bürgerrecht haben, wenn wir an diesen Jesus Christus glauben. Und wenn ich das verstanden habe mit diesem Bürgerrecht, dann werde ich ganz froh. Dann werde ich einfach ganz froh und glücklich. Denn dann weiß ich, dass mir hier nichts geschehen kann. Und dann werde ich erfüllt von der Freude in Jesus Christus. Und darum geht es beim ganzen Evangelium, beim Euangelium, bei der guten, frohmachenden Botschaft. Derjenige, der verstanden hat, was das Evangelium, die Botschaft Jesu Christi ist, der wird als Ergebnis froh werden. Ganz gleich, was er hier zu tragen hat. Der wird froh werden. Froh, weil er weiß, dass das Beste noch kommt, dass das Eigentliche noch kommt. Die paar Jährchen hier auf Erden, die sind nichts, liebe Brüder und Schwestern. Die sind nichts gegen das, was uns erwartet. Die Ewigkeit, wir gehen in die Ewigkeit ein. Eine Ewigkeit, die so herrlich ist, dass sie diese Orgel in keinster Weise ausdrücken kann, noch meine kleinen irdischen Worte. Das ist eine Herrlichkeit, die wir uns nur im Heiligen Geist von Gott immer wieder neu schenken lassen. Und das ist das Tolle. Je tiefer man in den wirklichen Glauben einsteigt, also nicht in den Glauben, wo man ganz, ganz viele Dinge auswendig kann oder irgendwelche Dogmatiken runterbetet, hoch und runter. Nein, in den richtigen Glauben in Jesus Christus, je tiefer man hineinführt, desto mehr Freude schenkt einem der Herr. Und das wünsche ich auch Ihnen und dir, dass du ganz neu in die Freude am Evangelium, in die Freude über das hineingenommen wirst von Jesus, was er für dich bereitet hat. Er, der Herr dieser Welt, er, der Herr über dein Leben. Diese Predigt sollte und soll dein Leben ganz neu in Verbindung mit unserem Herrn Jesus setzen. Und ich habe es versucht, an 5 Punkten deutlich zu machen. Ich möchte diese 5 Punkte dir noch einmal zusprechen für dein Leben. Erstens, Jesus führt dich. Zweitens, Jesus segnet dich. Drittens, Jesus herrscht über dich. Viertens, Jesus wird von dir angebetet. Und fünftens, Jesus schenkt dir Freude. Möge unser allmächtiger Gott in Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist diese Worte an dir zum Segen werden lassen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.